Deutschlandfunk, Interview.
Terrorüberfall der Hamas auf Israel und in dessen Folge Krieg in Gaza oder Russlands völkerrechtswidriger Angriffskrieg gegen die Menschen in der Ukraine. Elend, das gegenwärtig täglich für Schlagzeilen sorgt und dazu beiträgt, dass sich das Augenmerk gegenwärtig kaum in andere Richtungen und auf andere Krisen richtet. Am vergangenen Mittwoch hat die UN-Beauftragte zur Verhinderung von Völkermord, Alice Nderitu, vor einem Genozid in der sudanesischen Region Darfur gewarnt. Die Darfur-Region ist seit Jahrzehnten von ethnischer Gewalt geprägt. Wir wollen heute früh in eine andere Region des Sudan blicken, die Nuba-Berge im Süden. Geografisch und politisch liegen diese Nuba-Berge im Sudan. Ethnisch und kulturell gehören sie jedoch zum inzwischen unabhängigen Staat Südsudan. Seit dem Unabhängigkeitsreferendum Anfang 2011 herrschen dort Unruhen. Rebellen wollen die Region vom Sudan abspalten. Die Regierung in Khartoum versucht das mit allen Mitteln zu verhindern. Leidtragende dieser Auseinandersetzung ist, wie so oft, die Zivilbevölkerung, um die sich seit vielen Jahren die Hilfsorganisation Kap Anamur kümmert. Geschäftsführer von Kap Anamur ist Bernd Göken und er hat diese Region der sudanesischen Nuba-Berge kürzlich wieder besucht, dort früher länger gelebt. Mit ihm habe ich gestern das folgende Gespräch geführt. Herr Göken, welche Lage haben Sie vorgefunden?
Ja, die Situation im Sudan ist, oder in den Nuba-Bergen im Speziellen, ist gerade so, dass sehr viele Flüchtlinge aus dem Sudan in die Region flüchten. Das ist sowas wie ein kleiner, sicherer Hafen, wo die Menschen geschützt sind. Aktuell sind es um die 700.000 Flüchtlinge, die in die Region gekommen sind. Insgesamt sprechen wir jetzt von einer Bevölkerung von 2,2 Millionen. Das größte Problem ist die Nahrungsmittelknappheit, also eigentlich gar keine Nahrungsmittel vorhanden. Und die ausbleibende Hilfe für diese Menschen. Das war das Prägende, was mir die Leute immer wieder mit auf den Weg gegeben haben, neben den vielen Verletzten durch kriegerische Handlungen, aber auch den Erkrankten, die unser Krankenhaus überfüllen.
Sicherer Hafen, haben Sie gesagt, in einer Region, in der Nahrungsmittel knapp sind und Krieg geführt wird.
Ja, im gesamten Sudan ist es ja so, dass eigentlich alle haben den Sudan verlassen. Und in den Nuba-Bergen gibt es noch ein paar wenige Hilfen, die möglich sind, weil wir über den Südsudan reingehen in das Land, also illegal die Grenze überschreiten und somit die Menschen erreichen. Die Nuba-Berge waren vorher immer das Hauptkriegsgebiet im Sudan und aktuell ist es das Gebiet, wo die SPLA Nord, die südsudanesische Befreiungsarmee, zumindest die Kämpfe etwas weghalten kann in die Richtung der Grenzbereiche und das macht es sicher.
Es gibt dennoch Bombardements in dem Gebiet der Nuba-Bergen. Insgesamt mit welchen Mitteln führen beide Seiten Krieg?
Ja, beide Seiten, da müsste man vielleicht sagen, das sind viel mehr Seiten. Also wir haben ja einmal die Regierungsarmee, die SAF-Truppen, wir haben die RSF von dem Herrn Daglo, die Rapid Support Forces, die SPLA Nord, die auch ein Akteur ist in diesem Krieg und dann gibt es noch ganz viele Warlords. Es wird mit unerbittlichen Mitteln geführt und es wird auch immer die Zivilbevölkerung angegriffen. Also ich habe selber in den heftigen Zeiten um die 2000er zwei Jahre im Sudan gelebt und manchmal sind wir durch Dörfer gegangen, die dann angegriffen wurden, wo man den Gestank von Leichen als erstes mitbekommen hat und Menschen in ihren Häusern verbrannt wurden und all diese Dinge passieren heute wieder. Also wir haben eine gewisse Entwicklung gehabt in den letzten 25 Jahren und jetzt sind wir wieder da, wo wir 1999 waren und das ist erschreckend. Das ist auch das schlimmste Gefühl, was ich mit nach Hause genommen habe. Es hat sich gar nichts entwickelt.
Nichts verändert, auch mit dem Blick auf die längere Zeit, die Kap Anamur jetzt schon an Ort und Stelle ist?
Ja, also unser Krankenhaus funktioniert natürlich heute noch besser als vor 25 Jahren. Wir haben viele Dinge etablieren können, haben moderne Geräte in dem Krankenhaus. Aber die Patienten kommen mit den gleichen Verletzungsmustern. Wir haben weiterhin Menschen, die durch Bomben verletzt werden, die durch Beschuss verletzt werden. Und kleine Kinder, die schwerst unterernährt sind. Die Zahl ist sogar deutlich gestiegen. Also wir sprechen im Moment davon, dass ungefähr 1 Million Menschen akut von Hunger bedroht ist. Also in einer wirklichen Akutsituation. Und die Befürchtung ist, dass aufgrund auch der Einschränkungen, die wir haben, wir können nicht so viel Nahrungsmittel für 2 Millionen Menschen dort in die Region bringen, dass wir am Ende den Menschen nur beim Sterben zuschauen müssen. Und das ist das, was es unheimlich schwer macht, auch für die Ärzte, die aus Deutschland da in den Nuba-Bergen gerade aktuell sind.
Wie gelangt überhaupt Hilfe und Hilfslieferungen in die Region?
Ja, wir reisen über den Südsudan ein. Also wir kaufen zum Teil die Sachen in Ostafrika, in Kenia oder Uganda ein, fahren sie dann mit LKWs über die Grenze und am Ende treten wir in den Sudan illegal ein. Also wir haben keine Genehmigung. Der Staat funktioniert ja im Moment auch nicht. Und so fahren wir mit LKWs die Sachen dorthin. Wir haben jetzt gerade Hilfslieferungen im Wert von weit über 500.000 runtergebracht. Auch mit dem Gedanken, dass wir eben für eine längere Zeit damit das Krankenhaus mit Medikamenten versorgt haben, weil wir nicht genau wissen, wie sich der Krieg entwickeln wird und ob wir überhaupt noch mal einen Zugang bekommen in diesem Jahr.
Nahrungsmittel haben Sie genannt, Medikamente. Was benötigen die Menschen am dringendsten?
Ja, die Menschen benötigen einfach jede Hilfe und auch die Aufmerksamkeit der Weltgemeinschaft. Also ich finde, da ist auch die Bundesregierung in der Pflicht, für die Menschen was zu tun und nicht immer nur darauf zu achten, dass die Fluchtrouten geschlossen werden, sondern hier geht es wirklich darum, dass eine große Anzahl von Menschen akut vom Hungertod bedroht ist. Und da braucht es dringend Hilfe. Wir können das finanziell nicht leisten. Wir können bei der Logistik helfen. Also jeder ist willkommen, der etwas reinbringen will. Wir helfen gerne, das an die Menschen zu bringen. Und es wird auch gerade versucht, dass eben nicht nur die Leute auf der Nuba-Seite versorgt werden, sondern auch weiter in den Sudan. Da gibt es Verhandlungen zwischen der SPLA und der Regierung, dass wir noch mehr Menschen erreichen als diese 2 Millionen. Da sind wir ganz zuversichtlich. Aber wir brauchen einfach diese Lebensmittel und Medikamente, um diesen Menschen zu helfen.
Wie erklären Sie sich das internationale Desinteresse?
Ja, also man hat halt gemerkt, also gerade als der Krieg losging, dass die UN sich eigentlich dafür abgefeiert hat, dass sie es geschafft haben, alle Leute schnell aus dem Land zu bringen. Und dann war irgendwie Schlüssel gezogen, weg und keiner hat sich mehr interessiert. Und das Gefühl bleibt leider bestehen. Und es geht nur darum, dass eben halt die Menschen auf keinen Fall fliehen. Das ist uns wichtig. Also da war ja auch die Bundesregierung aktiv in dieser Richtung, dass da eine humanitäre Katastrophe stattfindet. Ich weiß, das Wort wird inflationär benutzt, aber hier ist es wirklich so. Also wir haben wirklich eine Situation wie in den 80ern, vielleicht in Äthiopien, wo die Menschen einfach verhungern und wir zuschauen müssen. Da fehlt einfach die Aufmerksamkeit, weil andere Themen anscheinend im Moment wichtiger sind.
Die Arbeit ist ja auch mit hoher Frustration belastet. Sie haben geschildert, dass zuletzt eine Schule zerstört wurde. 11 Schüler, 2 Lehrer starben durch Bomben. Wie sinnvoll ist ein ständiger Wiederaufbau und woraus ziehen Sie Ihre Energie für diese Leistungen?
Das mit der Schule hat mich besonders erschrocken, weil das war im Jahr 2000. Da war auch gerade unser Gründer Rupert Neudeck vor Ort. Da wurde auch eine Schule bombardiert. Da sind 15 Kinder gestorben. Die Eltern sind mit ihren Kindern in unser Krankenhaus gerannt, die wirklich schwerst verletzt waren, die einfach nicht mehr zu retten waren. Und das war so dramatisch traumatisierend für uns alle. Und als ich die Bilder jetzt gesehen habe, dass wieder eine Schule bombardiert wurde, wieder diese Bilder von Kindern, die völlig zerfetzt sind durch Bomben, das war schon sehr erschreckend. Wir sehen aber auf der anderen Seite, dass wir ganz vielen Kindern helfen. Also es kommen ja viele Kinder, die Verletzungen haben. Also wir hatten jetzt ein Kind, das auch verletzt wurde durch eine Bombe, beide Beine völlig zerfetzt. Die Mutter hatte noch in ihrem Rucksack ein Stück Knochen dabei und war in der Hoffnung, dass wir das wieder rekonstruieren können, was natürlich nicht möglich war. Aber das Kind hat überlebt, es war 4 Tage unterwegs, die Wunden waren natürlich schwerst infiziert, aber mit einer Amputation konnten wir das Kind retten und zumindest hat er weiterhin die Chance zu überleben. Und das ist das, was uns die Kraft gibt, oder wenn ein Kind mit einer schweren Malaria kommt, und das dann nach 2, 3 Tagen einen anstrahlt und gesund nach Hause geht, das ist das, was man immer mitnehmen muss, dass wir viel mehr Positives leisten können durch unsere Arbeit als das Negative, was natürlich uns auch schon in den Nächten begleitet.
Wie schützen Sie Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?
Also wir haben ein ganz gutes Netz. Wir sind immer gut informiert, wie die Situation ist. Im Moment ist es halt die sicherste Region, würde ich immer noch sagen, in den Nuba-Bergen. Und der direkte Konflikt ist 100, 150 Kilometer entfernt. Wir haben da ein gutes Warnsystem und dass wir frühzeitig dann unsere Leute rausholen können. Und da sind wir auch so vorsichtig, dass wir eher einmal sie abziehen würden, bevor wir sie ja in dem Krieg belassen, wenn es nicht notwendig ist oder wenn es zu gefährlich wird.
Die Nuba-Region gehört politisch zum Sudan. Was bekommen Sie mit über die Lage in dem unabhängigen Südsudan? Sie haben eben geschildert, dass Sie über den Südsudan einreisen.
Ja, das ist, also über Juba einzureisen, über den Südsudan, ist schon immer so eine Sache, wo man ein mulmiges Gefühl hat, weil die Situation im Südsudan ist extrem und gerade die Wahlen, die jetzt vor der Tür stehen, wir wissen nicht genau, wie der Gesundheitszustand von Salva Kiir ist. Da gibt es große Befürchtungen, dass es dort zum Bürgerkrieg kommen wird. Und das spürt man überall. Und die Willkür der Polizisten oder der Soldaten ist schon extrem im Südsudan. Dagegen ist das in den Nuba-Bergen doch alles recht geordnet.
Spricht irgendetwas dafür, dass dieser Teil des Sudan oder sogar das gesamte Land in absehbarer Zeit irgendwie zur Ruhe kommen könnte?
Im Moment nicht. Also ich glaube, es geht nur, wenn es politischen Druck gibt. Politischen Druck, der auch kräftig genug ist, so wie er vielleicht zuletzt 2001, 2002 von der Bush-Regierung ausgeübt wurde, der die Kriegsparteien an den Tisch zwingt. Und ich glaube, auch Europa hat die Kraft, diesen Druck auszuüben. Nur dann geht es. Und wir müssen einfach dann klar sagen, es geht nur weiter und es gibt nur Hilfen und Unterstützung, wenn der Krieg beendet wird. Und da muss die Politik aktiv werden. Und da fehlt mir so ein bisschen das Engagement in dieser Richtung.